Und zwar hat die EZB erneut die Leitzinsen gesenkt. Das ist jetzt einfach nur ein Folgeartikel seit Jahren, könnte man sagen. Halte ich euch auf dem Laufenden bezüglich der Leitzinsentwicklung, weil das ja auch für Inflation, Verteuerungsratung und so alles irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Deswegen hier jetzt nochmal die Information. Der EZB-Leitzins wurde erneut gesenkt. Der für Banken, Kreditnehmer und Sparer wichtige Einlagezins wird um 0,25 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent verringert, wie ein EZB-Sprecher in Frankfurt mitteilte. Damit wird es für Firmen abermals günstiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Sparerinnen und Sparer jedoch müssten mit niedrigen Tages- und Festgeldzinsen rechnen. Zudem setzen die Euro-Währungshüter den Zins weiter herunter, zudem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können. Statt 2,4 Prozent sind es nun 2,15%. Das heißt, wir sind jetzt im Optimalbereich. 2% ist so der Optimalbereich. Ich weiß jetzt nicht, ob man noch weiter damit rechnen kann, dass es weiter gesenkt wird. Vielleicht. Allerdings war angekündigt, dass der Leitzins so bei 2,0 im optimalen Rahmen ist. Und das ist jetzt erreicht. Das hat tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, Mitte 2025. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber es ist jetzt der 5.6. und der Optimalfall ist eingetreten. Wir werden also schauen, ob das Ganze noch weitergeht. Ihr seid auf jeden Fall informiert. Das ist aus dem Deutschlandfunk nur kurz, damit ihr Bescheid wisst. Dann apropos Donald Trump. Puh. Aus der Tagesschau. Donald Trump hat Donald Trump Dinge getan. Listen to this. Präsident Donald Trump hat die Einreise in die USA für Menschen aus 19 Ländern entweder komplett verboten oder zumindest eingeschränkt. Wie begründet er den Schritt? Wer ist betroffen und kann ein Gericht die Anordnung noch kippen? Was hat die US-Regierung denn entschieden? US-Präsident Donald Trump hat für Bürger aus zahlreichen Ländern die Einreise in die USA komplett untersagt oder sie zumindest stark eingeschränkt. Die neuen Regelungen sollen am 9. Juni, also bereits am Montag, folgenden Montag, in Kraft treten. Welche Länder sind davon betroffen? Komplett verboten wird die Einreise Staatsangehöriger aus 12 Staaten. Afghanistan, Myanmar, Tschad, der Republik Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen. Für Menschen aus 7 weiteren Ländern, Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela soll sie teilweise eingeschränkt werden. Trump sagte, die Liste der Länder könne überarbeitet und um neue Länder ergänzt werden. Wie begründet er diesen Schritt? In einem vom Weißen Haus veröffentlichten Dokument heißt es, mit dem Einreiseverbot wolle der Präsident die US-Bürger vor ausländischen Terroristen schützen. Trump selbst sagt in einem Video, Zitat, wir werden niemanden die Einreise in unser Land gestatten, der uns Schaden zufügen will. Ich möchte kurz den rassistischen Vibe dahinter spezifisch ausdrücken. Alle Menschen aus diesen Ländern sind demnach als Terroristen gebrandet worden. Alle. Alle Menschen aus Eritrea, aus Haiti, aus Libyen, aus Afghanistan. Alle. Ja, alle. Trump begründet den Schritt auch damit, dass den USA nicht genug Informationen über Staatsangehörige der betroffenen Länder vorlegen, um die von ihnen ausgehenden Risiken zu beurteilen. Viele der Länder hätten die USA zudem ausgenutzt, indem sie ausreisepflichtige Staatsangehörige nicht zurückgenommen hätten. Der Präsident bezog sich explizit auf den Angriff auf Demonstranten in Boulder im Bundesstaat Colorado. Dieser habe, Zitat, die extremen Gefahren unterstrichen, die unser Land durch die Einreise von Ausländern, hier wird nur von Ausländern gesprochen, drohen, die nicht ordnungsgemäß überprüft worden sind. In Boulder hatten ein Ägypter, dessen US-Visum vor mehr als 2 Jahren abgelaufen war, Brandsätze auf Menschen geschleudert, die für die Freilassung der israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas auf die Straße gegangen war. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr die Nachrichten allgemein hier so ein bisschen verfolgt, dass ich euch gesagt habe, dass diese ganzen Ereignisse Konsequenzen haben werden. Das sind die Konsequenzen. Wie viele Menschen könnten das Einreiseverbot denn jetzt treffen? Laut der New York Times könnten die neuen Beschränkungen mehr Menschen und mehr Teile der Welt betreffen als ähnliche Reiseverbote, die während Trumps erster Amtszeit eingeführt wurden. Wir erinnern uns an den Muslim-Ban. Die Zeitung schreibt, das US-Außenministerium habe im vergangenen Jahr insgesamt rund 170.000 Visa für Menschen aus den 12 Ländern erteilt, für die nun ein komplettes Einreiseverbot gelten soll. In den meisten Fällen habe es sich um Besuchervisa für Tourismus, Geschäftsreisen oder Studienaufenthalte gehandelt. Für Afghanen, Jemeniten und Somalier seien es überwiegend Einwanderungsvisas gewesen. Für wen gelten die Ausnahmen? Laut Anordnung gilt das Reiseverbot nicht für Personen mit Visa, die sich bereits in den USA befinden. Auch Afghanen, die Anspruch auf spezielle Einwanderungsprogramme für Menschen haben, die der USA-Regierung während des Afghanistan-Kriegs geholfen haben, sind von dem Verbot ausgenommen. Ausnahmen gelten auch für Sportler, die zu Großereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 unter anderem in den USA oder den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles reisen. Ebenso gilt dies für Inhaber von Einwanderungsvisa für ethnische und religiöse Minderheiten, die im Iran verfolgt werden, für Doppelstaatsangehörige mit Staatsbürgerschaften in Ländern, die nicht vom Einreiseverbot betroffen sind und für rechtmäßig ständige Einwohner der USA. Das Außenministerium kann zudem Ausnahmen für Einzelpersonen gewähren, wenn dies von einem nationalen Interesse der USA ist. Was sind die Reaktionen auf Trumps Verordnung? Einige US-Demokraten äußerten bereits ihre Unzufriedenheit. Pramila Jayapal, eine Kongressabgeordnete aus Washington, schrieb in einem Social-Media-Beitrag, das Einreiseverbot werde die USA, Zitat, auf der Weltbühne nur noch weiter isolieren. Das ist korrekt und das finde ich gut. Menschen zu verbannen, weil man mit ihrer Regierung nicht einverstanden sei, Zitat, schiebt die Schuld an die falsche Seite. Japans Kongresskollege Don Beyer schrieb, Trump habe die Ideale der Gründerväter der USA verraten. Der Vorstoß des Präsidenten, Zitat, macht uns nicht sicherer, sondern spaltet uns nur und schwächt unsere globale Führungsrolle. Das ist korrekt und ich begrüße das. Auch einige betroffene Länder reagierten. Somalia versprach umgehend, mit den USA bei der Lösung von Sicherheitsproblemen zusammenzuarbeiten. Man schätzt die langjährigen Beziehungen und sei bereit, die Bedenken auszuräumen, sagte der somalische US-Botschafter Dahir Hassan Abdi in einer Erklärung. Venezuelas Innenminister Diosdado Cabello, ein enger Verbündeter von Präsident Nicolas Maduro, bezeichnete die US-Regierung hingegen als faschistisch und warnte seine Landsleute vor einem Aufenthalt in den USA. Dieser stellt ein großes Risiko dar, Zitat, sie verfolgen unsere Landsleute, unser Volk ohne Grund, so Cabello. Könnten Gerichte die Anordnung dennoch kippen? Jeff Marson, Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters im Weißen Haus, sagte der BBC, er rechne mit einem Rechtsstreit. Wie bei dem Einreiseverbot, das Trump während seiner ersten Amtszeit erlassen hat, der sogenannte Muslim Ban. Damals hatte der Präsident den sogenannten Muslim Ban erlassen. Er untersagte die Einreise für Geflüchtete und Bürger aus mehreren überwiegend muslimischen Staaten. Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen. Der Irak wurde später von der Liste gestrichen. Das Verbot wurde, ähnlich wie jetzt, ohne Vorwarnung umgesetzt und führte zu Chaos an den Flughäfen weltweit. Auch Menschen mit gültigen Aufenthaltsgenehmigungen wurden zunächst festgehalten oder zurückgeschickt. Der ursprüngliche Muslim-Ban belastete die Beziehung zu den betroffenen Ländern, trennte Familien, stürzte viele Menschen in Unsicherheit. Gleichzeitig mobilisierte er eine starke Gegenbewegung. Nach massiven Protesten und juristischen Auseinandersetzungen überarbeiteten die Trump-Regierung die Regeln und nahm einige mehrheitlich nicht-muslimische Länder wieder wie Nordkorea in die Liste auf, um den Vorwurf religiöser Diskriminierung zu entkräften.
No, it's not a Muslim ban, because North Korea is also on the list. Yes, yes, I know, I know.
2018 bestätigte der oberste Gerichtshof dann knapp mit 5-4 Stimmen die finale Version, die nach Ansicht der Richter nicht gegen die Verfassung verstößt. Auf dieses Urteil könnte sich Trump-Administration auch dieses Mal berufen. Trumps Nachfolger, der Demokrat Joe Biden, hob das Dekret im Januar 2021 wieder auf, nur Stunden nach seiner Amtsentführung. Also, es gibt einen neuen Muslim-Ban 2.0, größer, umfangreicher, mehrere Länder sind betroffen und ihr seid in diesem Zusammenhang informiert. Ja, das ist ein, ist ein Fiebertraum, vollkommen wahnsinnig, passt also perfekt zu Donald Trumps Charakter, vollkommen irre. Seine wichtigste Reise. Findet Friedrich Merz einen Zugang zu Donald Trump? Er kommt selbstbewusst und mit Angeboten ins Weiße Haus und könnte dennoch vorgeführt werden. Trump und Merz. Es gab eine Zeit, da klang das easy. Zitat, ich kenne die Amerikaner, sagte Friedrich Merz über Donald Trump. Zitat, wir kämen schon klar. Das war im November 2020. Merz' Ambitionen waren damals ungebrochen und auch wenn er beim ersten Versuch, CDU-Chef zu werden, gescheitert war. Den Satz habe Merz rund um die vorletzte Präsidentschaftswahl einigen in der CDU als Verharmlosung Trumps krumm genommen und fühlten sich bestätigt, als dieser seine Wahlniederlage gegen Joe Biden nicht anerkannte und nur wenige Wochen später einen Mob aufs Kapitol stürmen ließ. Heute wären sie vermutlich froh, wenn sich das tatsächlich bewahrheiten sollte, dass Trump und Merz schon klarkommen. Denn dass der Bundeskanzler beim Besuch in Washington mit dem US-Präsidenten einen guten Modus finden möge, das ist heute jedenfalls die große Hoffnung, das große Bangen in Berlin. Nicht nur in Berlin tatsächlich. Friedrich Merz ist auf seiner bisherigen wichtigsten Reise als Bundeskanzler. In seinem ersten Monat im Amt hat er viel losgetreten. Im Namen seiner umstrittenen Migrationswende werden an den deutschen Grenzen nun Asylbewerber zurückgewiesen. Merz hat mit hohem Einsatz versucht, einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erreichen, bislang ohne Erfolg. In Washington wartet nun Merz dritte große Herausforderung. Donald J. Trump. Merz geht durchaus mit Selbstbewusstsein in das Treffen und tritt doch ins Unberechenbare. Der judenüberzeugte Transatlantiker im Kanzleramt trifft im Weißen Haus auf einen Präsidenten, der mit Irritation auf diese Partnerschaft blickt und sie womöglich sogar aufkündigen will. Auf der Agenda stehen gleich mehrere Themen mit Eskalationspotenzial. Der Zollstreit, die Militärausgaben, der Kurs gegenüber Russland und der Ukraine und, falls Trump den Streit sucht, droht Merz im Oval Office eine erneute Einmischung der US-Regierung zugunsten der faschistischen AfD vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Alles andere als easy. Ist er darauf vorbereitet? In seiner Partei, der CDU, herrscht so etwas wie demonstrativer Optimismus, der sich aus Merz widerspeist. Wenn einer mit Trump könne, dann doch wohl Merz. Der langjährige Chef der Atlantikbrücke, der mit seiner früheren Tätigkeit beim Finanzdienstleister BlackRock einmaligen Zugang habe zur Gedankenwelt des Geschäftsmanns Trump. Tatsächlich bringt Merz keine schlechten Voraussetzungen mit. Bessere als sein Amtsvorgänger Scholz. Er war für die Atlantikbrücke und für BlackRock über 100 Mal in den USA. Hat Kontakte in die Politik- und Finanzwelt. Sein Englisch ist gut und sicher. Geplante Auftritte bei CNN und Fox News dürften er am Donnerstag unfallfrei über die Bühne bringen. Das erste Zweier-Telefonat Trump-Merz, kurz nach Merz Amtsantritt, lief gut. Vergangene Woche plauderte er auf der Republika ein paar Details dazu aus. Die Voraussetzungen sind gut und doch bleibt eine zentrale Unsicherheit. Im Merz-Umfeld heißt es nämlich, Zitat, er hat hervorragende Kontakte sowohl zu Republikanern und Demokraten, allerdings nicht in das Make America Great Lager. Und das gibt bekanntlich den Ton in Trumps Washington an. Niemand in Berlin hat die Bilder vergessen, wie der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky im Oval Office von Trump und dessen Vize J.D., der Couchficker Vance, vorgeführt wurde. So wie wenige Wochen später auch der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa. Anderen Besuchern wie dem britischen Premier Keir Starmer erging es im Oval Office besser. Aber der hatte immerhin auch einen Brief vom König Charles als Geschenk dabei. Dennoch, auf eine solche angenehme Behandlung hofft auch Merz. Jedenfalls diesseits des Atlantiks hat der Kanzler daher gezielt den Austausch mit denen gesucht, die einen Draht zu Trump haben. Neben Starmer und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gehört dazu auch der finnische Präsident Alexander Stubb, der mit Trump golfen ging, ihn gewinnen ließ und den Trump nun bei Gesprächen mit den Europäern zuschalten lässt. Als Angela Merkel 2017 zum Amtsantrittsbesuch bei Trump, dem Taco Trump, in Washington reiste, studierte sie, um Trump besser einschätzen zu können, ein Interview, das dieser in den 80er Jahren dem Playboy gegeben hatte, und schaute alte Folgen von dessen Reality-TV-Show The Apprentice. Merz hat heute solche Lektüren nicht mehr nötig. Es ist klarer als damals, ja gut dokumentiert, worum es Trump geht. Und dass der Präsident alle diese Themen, die ihn umtreiben, auf der Jagd nach dem eigenen Vorteil in einen Topf wirft. Das Handelsdefizit der USA mit der EU, der aus seiner Sicht schlanke Fuß, der sich den Europäer bei der gemeinsamen Verteidigung gemacht haben, noch mehr als in seiner ersten Amtszeit verfolgt Trump heute außerdem auch international eine klare rechtspopulistische Agenda, zu der er auch gehört, entsprechende Parteien in anderen Ländern zu stärken. In Deutschland ist es die rechtsextreme AfD. In den vergangenen Wochen und Monaten lotete Merz mögliche Gemeinsamkeiten aus. Etwa in der Ukraine-Politik, und er kritisierte Trump etwa für dessen Zollpolitik nur eben aus der Ferne. Große Illusionen scheint sich Merz nicht mehr zu machen. Der größte Schockmoment war auch für ihn der Auftritt von US-Präsident J.D. Vance, Vizepräsident J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Merz saß im Publikum, als Vance 10 Tage vor der Bundestagswahl offen für die AfD, für die rechtsextreme AfD, Partei ergriff und den Europäern mangelnde Meinungsfreiheit vorwarf. Danach änderte Merz seine Wahlkampfreden, ging darin auf Distanz zur Trump-Regierung. Am Wahlabend sprach er gar davon, dass sich Europa ein Stück weit unabhängiger machen müsse von den USA. Und mit der Demütigung Zelenskys im Oval Office machte Merz umgehend Politik. Er nutzte sie, um seine Schuldenwende, also die Sonderkredite für die Bundeswehr und Infrastruktur, zu rechtfertigen. Auch wenn er seine Wende schon vorher eingeleitet hatte. Nach Amtsantritt versuchte Merz dann doch in der Ukraine-Politik mit hektischer Diplomatie Trump auf seine Seite zu ziehen und für sein Ultimatum und neue Sanktionen gegen Russland zu gewinnen. Der Plan ging allerdings nicht auf. Merz wird, ja, muss es in Washington sogar erneut versuchen. Als Vorhut schickte der Kanzler in der vergangenen Woche Außenminister Johann Wadephul für ein Treffen mit Amtskollege Marco Rubio nach Washington, das recht harmonisch ablief. Wadephul gab vor Merz Abreise nun die Devise aus, die Bundesregierung gehe, Zitat, ohne Naivität und Illusion in die Gespräche. Man sehe, dass die Partnerschaft bedroht sei, aber man werde sowohl Angebote machen als auch eigene Interessen vertreten, sagte Wadephul am Dienstagabend in Berlin. Das eindrücklichste Angebot, mit dem Merz anreist, sind die künftigen Militärausgaben. Die Bundesregierung will sehr viel Geld in die Hand nehmen, um Deutschland verteidigungsfähig zu machen und damit auch die Amerikaner in der NATO zu entlasten. Zu Verteidigungsausgaben in Höhe von 5% des Bruttoinlandsprodukts, die Trump von den NATO-Staaten gefordert hat, hat sich die Bundesregierung im Prinzip bereits bekannt. Das dürfte eine von Merz' Kernbotschaften im Weißen Haus sein. Der Kanzler wiederum wollte unbedingt vor dem NATO-Gipfel Ende des Monats mit dem US-Präsidenten zusammentreffen. Denn für Merz ist zentral, dass die USA dort ihr Sicherheitsversprechen für Europa bekräftigen. Mal gucken. Merz reist also nicht mit leeren Händen an, doch was wird das wert sein? Trumps Anhänger... Taco Trumps Ärger über die EU im Allgemeinen und Deutschland im Speziellen ist bekannt. Auch wenn man sich zuletzt in Berliner Regierungskreisen entspannt gab, kann man einen Eklat daher nicht ausschließen. Jedenfalls erwartet Merz neben Gesprächen hinter verschlossenen Türen auch jenes Setting, das Zelensky und Ramaphosa über sich ergehen lassen mussten. Ein Gespräch im Oval Office vor laufenden Kameras. Wohl mit J.D. Vance auf dem Sofa. Der geile Vance auf dem Sofa. Den der Gast provozieren könnte und einen Haufen Journalisten Trump-nahe Medien, die dem Gast Trump-nahe Fragen entgegenrufen. Aus der Distanz verbat sich Merz von der US-Regierung jegliche Einmischung in innere Angelegenheiten sowie Belehrung über Meinungsfreiheit. Doch wie reagiert er, sollte der US-Präsident ihn damit vor laufenden Kameras überrumpeln? Jetzt könnt ihr vielleicht nachvollziehen, warum ich so schwitzige Hände habe, Alter. Denn dieses Gespräch ist halt nicht isoliert zu betrachten, wenn man die vorherigen Gespräche kennt. Und Friedrich Merz ist ein emotionaler Mensch, der auch aus Emotionen heraus Dinge sagt. Das könnte also richtig irre werden. Hoffentlich wird es das nicht. Hoffentlich wird es das nicht. Außenminister Johann Wadephul hat das israelische Vorgehen im Gazastreifen und im Westjordanland kritisiert. Wegen der Genehmigung weiter jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland warf er Israel einen Verstoß gegen das Völkerrecht vor. Zitat: Diese Siedlungspolitik ist in dieser Form völkerrechtswidrig. Sie verbaut buchstäblich die Lösung für eine Zwei-Staaten-Lösung, sagte Wadephul bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Gideon Saar in Berlin. Im Gazastreifen müsse zudem mehr humanitäre Hilfe geleistet werden, sagte der CDU-Politiker. Das sei auch geltendes Völkerrecht. Er mache sich Sorgen um die Menschen im Gaza, die nicht wüssten, wie sie an Nahrung und Medikamente gelangen sollten. Zitat: Menschen, die lange Strecken zu Fuß laufen, um Ausgabestellen für Hilfe zu erreichen und dort mit leeren Händen zurückkommen, im schlimmsten Fall kommen sie gar nicht zurück, weil sie getötet wurden, sagte Wadephul. Bei aller Aufrichtigkeit der Unterstützung für Israel habe Deutschland die Pflicht, die Einhaltung dieser Prinzipien anzumahnen, sagte der Außenminister. Während des Besuchs des israelischen Außenministers kam es am Vormittag vor dem Auswärtigen Amt zu Protesten unter dem Motto Rote Linie Völkerrecht. Die Teilnehmer schwenkten palästinensische Flaggen und trugen Transparente mit der Aufschrift wie keine Unterstützung für Kriegsverbrechen in Gaza, stoppt die Waffenlieferung oder stoppt das vorsätzliche Aushungern der Menschen in Gaza. Zu der Kundgebung hatte ein Zusammenschluss verschiedener Menschenrechtsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen aufgerufen, darunter Amnesty International, Ärzte der Welt und Medico International. Wadephul und Saar besuchten vor dem Pressetermin im Auswärtigen Amt gemeinsam das Holocaust-Mahnmal. Dabei kritisierte der israelische Außenminister das Erstarken des Antisemitismus in Deutschland. Zitat: Mit schweren Herzen sage ich heute, dass die Lehren offenbar wieder vergessen wurden. Der Antisemitismus wütet heute unkontrolliert in der Welt, vor allem in Europa. Kritik übte er zudem an der pro-palästinensischen Bewegung in Deutschland, die er als antisemitisch einstufte. Grundsätzlich. Jüdische Menschen in Europa, in Deutschland, lebten heutzutage in Angst, sagte Saar. Zitat: Sie haben Angst, eine Kippa zu tragen. Sie fürchten um ihre Sicherheit. Studenten bleiben dem Campus fern. Dies dürfte niemals die Normalität werden. Zitat: Dass Jüdinnen und Juden sagen, ich fühle mich in Deutschland nicht mehr sicher, dass sie ihre Kinder ermahnen, auf der Straße kein Hebräisch zu sprechen und beschämt mich zutiefst, sagte Wadephul. Der Außenminister bekräftigt die deutsche Unterstützung für Israel. Zitat: Das Einstehen für jüdisches Leben in Deutschland und der Einsatz für die Sicherheit und für die friedliche Zukunft des Staates Israel ist für uns Verpflichtung und wird es bleiben. Das war jetzt der Artikel von der Zeit, ne, bezüglich der Kritik von Wadephul an Israels Bruch des Völkerrechts. Die NATO beschließt umfangreiches Aufrüstungsprogramm. Die NATO hat das größte Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichten, sollen die Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigung erheblich ausgeweitet werden. Schwerpunkt bilden unter anderem die Luft- und Raketenabwehr sowie die Produktion von Langstreckenwaffen. Im Kern erhalten die Staaten neue Zielvorgaben für ihre militärische Fähigkeit, die als streng geheim eingestuft wird. Hintergrund ist die anhaltende Bedrohung durch Russland. In Brüssel berieten die NATO-Verteidigungsminister über Ausrichtung und Finanzierung der Militärallianz. US-Verteidigungsminister Hegseth teilte mit, dass eine Einigung zum Vorstoß, künftig bis zu 5% des Bruttoinlandsprodukts für die Rüstung auszugeben, greifbar sei. Ja, ihr habt richtig gehört. In der Vergangenheit haben wir von 2 gesprochen, jetzt sprechen wir von 5. Das bisherige Bündnisziel liegt bei 2%. Ein Vorschlag von NATO-Generalsekretär Rutte sieht vor, dass die Länder mindestens 3,5% für die Verteidigungsausgaben und 1,5% für die verteidigungsrelevante Infrastruktur aufwenden. Verteidigungsminister Pistorius erklärte vor dem Treffen in Brüssel, die Bundeswehr benötige Zehntausende zusätzliche Soldaten, um die neuen Planungsziele der NATO zu erreichen. Die Truppe müsse um bis zu 60.000 aktive Soldaten erweitert werden, damit sie die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses verstärken könne. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob das neue, zunächst auf Freiwilligkeit basierende Wehrdienstmodell über die nächsten Jahre ausreichen werde, so der SPD-Politiker. Am 24. und 25. Juni findet in Den Haag ein NATO-Gipfel statt. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Brugger, sagt im Deutschlandfunk, dem Treffen komme eine historische Bedeutung zu. Durch den Überfall Russlands auf die Ukraine müsse nun erstmals seit Ende des Kalten Krieges Verteidigungspläne modernisiert werden. Unabhängig vom Handeln der USA sei nun wichtig, dass Europa seine Hausaufgaben mache. Es gebe vieles, das schnell auf den Weg gebracht werden müsse, damit die NATO von Russlands Staatschef Putin ernst genommen werde. In Rostock beginnt heute mit dem Auslaufen des ersten Marineschiffes, der ersten Marineschiffe außerdem das NATO-Großmanöver Baltops auf der Ostsee. An der US-geführten jährlichen Übung nehmen bis 20. Juni rund 50 Schiffe und Boote, mehr als 25 Luftfahrzeuge und etwa 9.000 Soldaten aus 17 Ländern teil. Die Ostsee gilt auch angesichts des andauernden russischen Angriffskriegs auf die Ukraine als strategisch wichtiges Meer. Russland ist als einziger der neuen Ostseereinstaaten kein NATO-Mitglied. Moskau kritisiert die Übung als Provokation, auch die russische Flotte übt in den vergangenen Tagen in der Ostsee. Ihr provoziert uns, darum üben wir vor euch. Ja.